Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
Herzlich willkommen heute auf dem Lehrhelden-Podcast. Wir stellen 5 Fragen an Frau Dr. Ruth Merk. Und Frau Merk ist ein ganz spannender Gast. Wir haben ja eigentlich nur spannende Gäste, wie ihr wisst. Aber Frau Merk zeichnet auch nochmal aus, dass sie das Klassenzimmer unter Segeln leitet. Aber bevor wir etwas von diesem Projekt hören, herzlich willkommen, Frau Merk. Stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Wer sind Sie und ja, genau, was machen Sie?
Ja, mein Name ist Ruth Merk, wie Sie schon sagten. Ich bin die Leiterin von Klassenzimmer unter Segeln. Dieses Projekt oder auch Mitinitiatorin dieses Projekt besteht seit 2008 und ist aus meiner Dissertation entstanden, in der ich ein Konzept entwickelt habe für Schule auf See oder an anderen Orten. Und die Universität fand daran Gefallen, weil sie da auch ein Potenzial für die Lehreraus- und Weiterbildung sah. Und seitdem findet dieses Projekt statt. Von meiner Ausbildung her bin ich Lehrerin für Gymnasiallehramt, für die Fächer Mathematik und Sport.
Super, das klingt spannend, dass das aus Ihrer Dissertation heraus entstanden ist. Das ist ja auch nochmal vielleicht ein toller Impuls für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht an ähnlichen Ideen arbeiten. Wie toll, dass wir es jetzt schaffen, Sie für das Interview zu gewinnen. Wir haben das ja die letzten Monate, vielleicht so seit 5 Monaten schon versucht miteinander. Das war ja gar nicht so einfach, denn Sie haben sich ja auf See befunden mit dem Klassenzimmer unter Segeln, mit dem Schiff der Thor Heyerdahl. Und da war ja der Empfang auch gar nicht immer gegeben. So haben wir immer mal kommuniziert. Aber jetzt sind Sie wieder in Deutschland angekommen. Und erzählen Sie doch mal einfach, was ist denn das eigentlich? Ich habe herausgefunden, dass man 6,5 Monate als Schüler bei Ihnen auf dem Schiff verbringen kann. Man kann sich dort bewerben ab der 10. Jahrgangsstufe. Und wie läuft denn das ab? Was macht man da? Ist das so Schule wie zu Hause? Oder ist das ganz anders? Ganz viele Fragen.
Ja, genau. Richtig. Bei Klassenzimmer unter Segeln können Jugendliche der 10. Jahrgangsstufe aktuell teilnehmen. Sie bewerben sich in der 9. Jahrgangsstufe. Aktuell läuft auch das Bewerbungsverfahren für den nächsten Jahrgang. Ja, da findet jetzt ein Probeturn statt. Und die bewerben sich in der 9. Jahrgangsstufe und durchlaufen ein 2-stufiges Bewerbungsverfahren, eine schriftliche Bewerbung. Und dann laden wir eine Auswahl von den Bewerbern normalerweise persönlich ein. In Corona-Zeiten findet dies leider auch digital statt. Und letztendlich wählen wir 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, die mit uns 6,5 Monate auf der Thor Heyerdahl und in fremden Ländern unterwegs sind. Es findet während der Schulzeit statt. Ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Und die Bewerber kommen inzwischen aus ganz Europa. Also wir hatten jetzt auch schon Griechen dabei, Engländer, Österreicher, wobei die Bordsprache Deutsch ist an Bord. Das heißt, sie müssen so viel Deutsch auch verstehen, damit sie den Anweisungen, vor allem auch den Sicherheitsanweisungen, folgen können. Und jetzt findet, glaube ich, die 14. Reise dann statt, jetzt was jetzt im Oktober losgeht. Was macht man eigentlich auf Klassenzimmer unter Segeln? Ihre Frage war ja, ja, ist das so eine normale Schule? Ja, es findet während der Schulzeit statt. Die Jugendlichen oder Schüler sind während dieser Zeit aus ihren normalen Schulen beurlaubt. Und wir haben den Status eines Schulbesuchs im Ausland. Also wenn ich nach Australien oder Neuseeland gehe, das heißt, sie können dann auf Probe in die nächsthöhere Jahrgangsstufe vorrücken, wobei die Schulleiter dies ganz unterschiedlich handhaben. Ja, manche erkennen die Noten von uns an und andere meinen, ja, wir machen das auf Probe sozusagen. Sie dürfen in die nächsthöhere Jahrgangsstufe vorrücken. Es ist ein ganzheitlicher Bildungs- und Erziehungsansatz, in denen die Jugendlichen in ganz vielen Bereichen sehr situationsbezogen lernen. Zum einen nehmen sie ganz normal an den Schiffsbetrieb teil. Also vielleicht vorab noch ungefähr 60% findet an Bord statt und 40% sind wir an Land unterwegs der gesamten Reisezeit. Und es findet sozusagen immer Unterricht statt, aber in ganz unterschiedlichen Kontexten und auch Methoden. So kann ich es vielleicht am besten ausdrücken. Die Jugendlichen sind in den ganz normalen Schiffsalltag eingebunden. Sie gehen dort, sie lernen dort, also Wache gehen, die Aufgaben des Wachbetriebes wie des eines Nautikers oder Seemannes. Das heißt, sie müssen das Ruder gehen, sie müssen die Maschine schmieren. Wir haben noch so eine ganz alte Maschine, wir haben ein traditionelles Segelschiff, das ist noch ein bisschen älter. Der Motor ist, glaube ich, von 1950, da muss man immer noch so einen Tropfen Öl überall drüber träufeln. Also man sieht alles noch an diesem Motor, nicht so wie in den neuen Komplexen. Das heißt, sie lernen den ganz normalen Schiffsbetrieb kennen, wie die eines Seemannes und Nautikers, und wachsen zunehmend auch in die Verantwortung mit hinein. Mhm. Das ist der Schiffsbetrieb, dann lernen sie auch an Bord natürlich, oder wir leben auch an Bord. Das heißt, wir müssen auch uns verpflegen. Da gehört dann Putzen, Kochen, Wäsche waschen etc. dabei. Da werden sie auch herangeführt, und manche haben zum Beispiel noch nie ein Klo geputzt zu Hause, ja, und dann werden sie das auch kennenlernen. Oder eben, was schon eine sehr große Herausforderung ist für alle, ja, gleich für 50 Personen zu kochen. Also es gibt immer ein Team von 4 Personen, sind 3 Jugendliche und ein Erwachsener, die dann für einen Tag pro Woche circa die Besatzung verpflegen. Und das ist schon ein stimmungsbildendes Element, würde ich mal sagen. Wenn das halt zu wenig ist oder nicht schmeckt oder zu spät kommt, das hat einen sehr großen Einfluss auf die Bordstimmung. Also es sind alles so, was um das Schiff herum geht. Und natürlich findet Unterricht statt, ja. Aber jetzt, das ist ja die Basis dessen, dass wir dieses Projekt überhaupt durchführen können, da die Jugendlichen ja aus ihrer Schulzeit beurlaubt werden. Und da der Unterricht im Speziellen, also Lernen findet in allen Bereichen statt, aber wenn ich jetzt mal auf den Unterricht jetzt so im klassischen Sinne eingehe, der findet in unterschiedlichen Formen statt. Zum einen sehr situationsbezogen, das heißt, das, was uns umgibt, wird auch zum Unterrichtsinhalt gemacht und sehr praxisbezogen. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel an Bord in den Passatwinden, also über den Atlantik segeln und befinden uns im Passatwindsystem, ist Passatwindsystem Thema. Wenn wir auf einen Vulkan gehen, ist Vulkanismus Thema. Wenn wir uns im tropischen Regenwald unterwegs sind, dann ist tropischer Regenwald Thema. Das heißt, es ist da, natürlich haben wir auch Bücher und Schulbücher an Bord und auch eine Bibliothek mit circa 1000 Büchern, ja, wo alles Mögliche enthalten ist. Aber das ist der eine Ansatz. Auf der anderen Seite ist natürlich auch unser Anspruch, dass sie nach der Rückkehr ihre Schullaufbahn fortsetzen können. Und da ist es, beinhalten wir speziell auf der Rückreise, also wenn es wieder zu den Heimatschulen geht, Unterrichtsinhalte, sodass sie den schulischen Wiedereinstieg auch gut verkraften und gut einsteigen können. Ich würde sagen, in diesem Jahr sind sie in der Schule zu Hause auch voraus, weil wir hatten ständig Präsenzunterricht, ja, und soweit vielleicht erstmal zum Unterricht. Mhm. Es ist eben ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl, wie soll ich sagen, Herz, Hand, also auch, es gibt auch Praktika, ja, wo die machen können beim Bootsmann, also handwerkliche Sachen beim Maschinisten, als auch beim Proviantmeister. Also gerade für Gymnasiasten, glaube ich, eine sehr wertvolle Erfahrung, dass man da auch mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand aus dem Theoretischen hinausschaut in das Praktische. Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Selbsterfahrung. Genauso auch das Nautische. Alles wird mit dem realen Leben sozusagen verbunden. Und das macht, glaube ich, auch den besonderen Reiz aus. Und dahingehend ist, denke ich, auch die Motivation von den Jugendlichen sehr hoch, weil sie das, was sie lernen, benötigen sie auch, oder das umgibt sie, oder wollen sie mehr davon erfahren. Und die Lehrkräfte können natürlich auch nicht weglaufen, genauso gut andersrum, die Schüler können auch nicht weglaufen. Ja, das heißt, vielleicht anders ausgedrückt, zum einen, das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ein anderes, weil wir lernen ja, also Leben, Lernen und Arbeiten ist sozusagen aufeinander bezogen. Ja, und sie sind Teil ihres Bildungsprozesses. Das kann man, glaube ich, sagen Sie, gestalten, ja. Sie wählen auch mit aus durch Wahlpflichtfächer, wie stark bringe ich mich in den einen oder anderen Bereich mit ein. Wir haben so eine Art Parlament an Bord, wo Sie dann auch bei Entscheidungen mitentscheiden können, also auch politische Bildung findet statt. Einfach durch Teilhabe. Ja, es ist Teilhabe in allen Bereichen an Bord. Es gibt jetzt keinen Bereich, wo die Schüler nicht hin dürfen. Es wird nichts abgesperrt, alles ist offen. Es ist am Schluss ist es eigentlich, die Jugendlichen sagen immer, das ist meine zweite Familie geworden, ja, mit ganz unterschiedlichen Rollen, auch die Jugendlichen haben Gelegenheit, unterschiedliche Rollen kennenzulernen, weil wir fördern sie sehr stark in der Übernahme von Verantwortung. Also gleich zu Beginn steht jemand am Ruder, der ist noch nie Ruder gegangen zum Beispiel. Ja, aber mit Unterstützung. Das heißt, wir führen sie immer an Grenzen heran und sie merken, ach ja, ich kann ja über diese Grenze hinübergehen oder ins Rick hochgehen oder auch kochen oder auch das Klo putzen. Ja, am Anfang ekeln sich da welche davor und am Ende ist es die liebste Station, weil es am schnellsten geht, die sanitären Bereiche zum Beispiel. Und diese Übergabe von Verantwortung ist auch grundelementar in unserem Konzept, auch umfasst alle Bereiche an Bord, sowohl im schulischen Lernen, sage ich es jetzt einfach mal, als auch in dem Arbeiten an Bord oder auch an den Landexkursionen. Überall übernehmen die Jugendliche Verantwortung und je nach dem Wissensstand sozusagen auch mehr selbstständig. Ja, am Anfang natürlich sehr stark angeleitet, dann begleitet und am Ende sozusagen auf dem gleichen Niveau, sodass wir von einer Schiffsbesatzung am Ende sprechen können. Natürlich jeder mit seinen Rollen, weil auf See ist alles sehr stark hierarchisch strukturiert, muss auch so sein. Es kann nicht im Sturm dann, der am Ruder steht, entscheiden, ich steuere jetzt doch anders als jetzt, das sagt schon der Kapitän an, ja, aber jeder in seiner Rolle sozusagen, ja. Ist ein bisschen durcheinander, es ist so viel, was man da jetzt erzählen kann. Ich komme von einem ins andere ein bisschen rein. Ich überlege, ob ich den meisten Sachen, ja, Selbstbestimmung und Verantwortung, das sind so die wesentlichen, also nicht Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Verantwortung, das macht ja auch Bildung aus. Ja, das sind die wesentlichen Aspekte, denke ich. Und sie kommen als, würde ich sagen, Jugendliche mit kindlichem oder jugendlichem Verhalten an Bord und von Bord gehen schon junge Erwachsene, die sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Ja.
Danke, Frau Merk. Das ist ein toll, also wirklich ein sehr, wie Sie sagten, ja, ganzheitlich. Ja, und ich stell mir gerade vor meinem inneren Auge diese Bilder vor. Danke schon mal, dass Sie uns da so mit reinnehmen. Und eine Schiffsbesatzung am Ende dieser 6,5 Monate, die da entsteht, ist was Großes. Ja, ist eine große Zeit für Sie alle. Und das macht richtig Lust, da noch tiefer einzusteigen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit auch nehmen und uns da teilhaben lassen, um mal eine der zentralen Kompetenzen da auch nochmal mit aufzugreifen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, ne, da sind ja insgesamt 50 Personen an Bord, wenn ich das richtig verstanden habe, 34 Schülerinnen und Schüler und natürlich noch die gesamte Crew, Lehrerinnen und Lehrer. Der Captain darf nicht fehlen und so weiter. Der Schiffskoch, auch ganz, ganz wichtig, wie Sie schon sagten, stimmungsbildendes Element, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und ich kann mir eben auch vorstellen, Sie sagten schon, ne, man kann da auch nicht weg, Fluch und Segen zugleich. Also so das Miteinander an Bord, das wirkt ja vermutlich auf eben diesen begrenzten Raum auch mal Potenzial für Auseinandersetzung, für Konflikte, vermutlich ja ganz menschlich. Wie klappt das denn? Liegen da manchmal auch die Nerven blank? Wie gehen Sie mit solchen Situationen untereinander, miteinander um? Können Sie da mal ein kleines Türchen öffnen, wie das auf der Thor Heyerdahl so zugeht?
Das ist natürlich auch ein ganz großes Lernfeld für soziales Lernen. Und da spreche ich nicht nur von den Schülern, sondern für alle Beteiligten im Projekt, weil auch die Erwachsenen an Bord, also die Crew als auch die Lehrkräfte sind natürlich nicht gewöhnt, Tür an Tür in Mehrbettzimmern. Es gibt keine Einzelkammer an Bord, keine Einzeldusche. Ja, das ist alles sozusagen wie eine Jugendherberge, wo man alles miteinander teilt. Das ist für alle Beteiligten an Bord eine Herausforderung. Und an Bord zum Beispiel, was auch neu ist, sowohl für Erwachsene als auch Jugendliche, vor allem für auch die Lehrkräfte, ist, dass man sich duzt. Ja, also es gibt auch, der Kapitän wird geduzt, ich werde geduzt. Also das heißt, der Umgang ist einfach formal schon, sage ich mal, eine geringere Hürde da, dass sich manchmal, wo sich die Jugendlichen als auch die Lehrkräfte, weil sie es ja an der Schule oftmals anders gewöhnt sind, anfangs etwas schwerer tun, weil dadurch auch ihre Rolle so ein bisschen definiert ist. Ja, und auch diese Distanz, diese natürliche Distanz, die ich halt zum Jugendlichen, die ich vielleicht auch als Betreuer brauche, ist immer das Spiel zwischen Nähe und Distanz, dadurch schon ein bisschen gegeben ist. Und das ist an Bord nicht. Wir leben zusammen, wir benutzen die gleichen Toiletten, die Lehrkräfte putzen mit den Schülern die Toiletten als Beispiel. Das heißt, viele Aufgaben sind auch gemeinsam. Und da ist natürlich jetzt ja, dieser enge Lebensraum und die hohe Arbeitsbelastung, muss ich auch sagen, und das nicht weg können, weil es sind im Prinzip 9-Stunden-Tage und die sind nicht von 8 bis 16 Uhr oder bis 17 Uhr, sondern man hat eben, wenn man Wache geht, tagsüber als auch mitten in der Nacht. Man hat 3 Stunden tagsüber Wache, zum Beispiel von 11 Uhr bis 13 Uhr oder bis 14 Uhr und dann eben von 11 bis 2 Uhr morgens. Und das geht sozusagen eine Etappe lang. Die andere Wache oder Wachzeit wäre dann von 2 bis 5 Uhr morgens und von 14 bis 17 Uhr tagsüber. Das heißt, es sind ganz viele neue Situationen, neben dem sozialen, neuen Großfamilien-Feeling, nenne ich es mal, wo die Besatzung, sag mal, mit händeln muss. Und am Anfang ist es tatsächlich eigentlich relativ einfach, weil jeder ist so mit diesen neuen Situationen beschäftigt und man kann sich auch noch, sage ich mal, noch gut zusammenreißen und viel tolerieren, weil man hat noch ganz viel Puffer sozusagen, wo man das auffangen kann, denkt, ach, da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. Und das wird im Verlauf der Reise doch immer mehr, ja, dass sozusagen dieser Puffer wird halt dünner, wenn dann zum 100. Mal das Gleiche sozusagen halt passiert, dass die Sachen nicht weggeräumt werden. Im Prinzip ist alles außer der eigenen Koje, sind Gemeinschaftsräume. Das heißt, man schläft ja in Mehrbettkammern, ja, und das heißt, ich habe da ein Bett und 2 Fächer und der Rest gehört entweder anderen oder ist Gemeinschaft. Das heißt, wenn ich was am Boden rumliegen lasse oder ein Aufenthaltsraum, der nennt sich Messe, da darf ich halt auch nichts stehen lassen, weil nach mir kommen halt andere, die dann vielleicht auch da ein Buch lesen wollen oder am Laptop was arbeiten möchten oder da wird jetzt eben die Mahlzeit aufgetragen, sind immer Mehrzweckräume sozusagen. Und das ist dann halt im Laufe der Zeit, wenn immer die gleichen ihre Tasse stehen lassen, die dann vielleicht auch im Seegang kaputt geht, kommt es natürlich zu Konflikten, ja, das ist klar. Und das, wie Sie schon sagten, ist Fluch und Segen. Und die Chance aber dieses Projektes ist, dass ich muss mich dem stellen. Ja, ich kann einfach nicht weg. Und da, sage ich mal, sind die Kompetenzen unterschiedlich von den Personen, die an Bord sind. Aber es ist eben auch ein großes Lernfeld und die Bereitschaft, da an sich zu arbeiten, ist bei allen da. Also das ist auch so eine Grundlage in unserem Konzept, dass wir ja die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern möchten. Das heißt, sie bekommen ganz viel Feedback, ist ein wesentliches Element in unserem Konzept, in regelmäßigen Abständen, ganz persönliches, aber auch wenn Manöver geklappt haben, also oder nach dem Backschaftstag oder individuell, also in ganz verschiedenen Bereichen ist ein wesentliches Element, sodass sie sich auch trauen, Dinge anzusprechen. Kommunikationsfähigkeit ist natürlich ganz wesentlich dafür, ja, wie kann ich etwas formulieren, was mich vielleicht auch stört, sodass der andere es annehmen kann, ohne dass es mich gleich verletzt und in die Abwehrhaltung geht. Ja, es gibt Konflikte, um auf den Punkt zu bringen. Wir gehen diese an und bislang hat es eigentlich immer gut geklappt, sodass am Ende jeder dem anderen auch in die Augen schauen konnte und sagen, das war eine tolle Reise mit mir. Ja. So. Vielleicht noch ein Punkt dazu fällt mir ein. Aktiv, was natürlich auch damit zu tun kommt, ist ja immer so Gruppenbildung bei den Jugendlichen, ja, wie es in normalen Klassenverbänden gibt und dann hat man vielleicht auch ein bisschen, die so ein bisschen alleine sind. Da wirken wir aktiv dagegen, dass in jeder Etappe müssen die Jugendlichen die Kammern, also ihre Mitbewohner, wechseln und zwar immer mit denen sie noch nicht zusammen waren und auch in jeder Wache. Als auch bei den Landgängen, wenn es Gruppen gibt, sollen die immer in neuen Konstellationen sozusagen sich finden. Da haben wir ein Auge darauf. Sie dürfen sich zwar am Anfang werden sie eingeteilt und im zunehmenden Reiseverlauf dürfen sie sich selbst entscheiden, aber nach bestimmten Kriterien. Und das ist auch sehr spannend, weil dann kommt, wenn man sie einteilt, ist alles okay, dann ist es halt so, dann macht keine Gedanken. Aber wenn ich selber die Wahl habe, dann kommen auf einmal die Ellbogen raus und dann sozusagen mein eigenes Bedürfnis dringt dann in den Vordergrund, ohne dass ich vielleicht rechts und links schaue. Und das begleiten wir und ja, und besprechen wir und kommunizieren wir. Und ich denke, da nehmen sie extrem viel mit, wie kann ich Konflikte ansprechen, wann und wie kann ich überhaupt etwas ändern. Es gibt auch Situationen, wo man vielleicht nichts ändern kann, ja, weil es einfach nicht möglich ist, einen Kompromiss zum Beispiel zu finden. Aber ich denke, das ist ein ganz wesentliches Lernfeld bei uns an Bord. Ja. Bis jetzt ist noch keiner über Bord gesprungen.
Liebe Frau Merck, das klingt wirklich ganz schön herausfordernd, aber auch unglaublich wertvoll, was man da mitnehmen kann als Erwachsener, als auch als Schüler bei Ihnen auf der Tor Heyerdahl. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie ja von Anfang an bisher dabei gewesen. Und vielleicht mögen Sie ja mal uns so von Ihren persönlichen Schätzen, also von den Goldminenmomenten erzählen, die Sie so jetzt noch im Herzen tragen seit Beginn an. Oder auch mal vielleicht irgendwas ganz Aufregendes. Die Tortilla, da ist vielleicht auch mal in irgendeinen Sturm geraten. Ich meine, als Zuhörer und Zuhörerin kann man sich das vielleicht alles gar nicht so vorstellen, was da so passieren kann und was man da so erlebt. Also jeder kennt so Moby Dick, wo man sich dann vielleicht so ein Schiff einordnet. Aber wie das denn heutzutage läuft im Jahr 2021? Also was mögen Sie denn da mal so mit uns teilen?
Ja, also wir hatten, also vielleicht anders als in der Schule an Land, ist die Seefahrt so vergleichbar mit den Bergen. Ja, man ist den Naturgewalten ausgesetzt. Nicht mehr so wie vor vielleicht 50 Jahren, weil die Wetterprognosen, die Ausrüstung, die Ausstattung hat sich natürlich deutlich verbessert und auch die Kommunikation, zum Beispiel Kollisionen mit anderen Schiffen im Nebel, da hat sich einfach die Technik deutlich verbessert, dass so, so Dinge hoffentlich nicht oder nur sehr wenig vorkommen. Dennoch bleiben Restrisiken, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Zum Beispiel ist eine Blinddarmentzündung auf See über den Atlantik ist halt lebensgefährlich. Wir haben keinen OP an Bord, wie vielleicht Kreuzfahrer an Bord haben, sondern da sind wir auf externe Hilfe angewiesen. Diesen Fall hatten wir noch nicht, aber wir hatten Unfälle, wie es im normalen Leben vorkommt. Ja, und die sind natürlich auf See, sage ich mal, herausfordernder als an Land, weil ich dann einfach den Krankenwagen rufen kann, als jetzt, wir sind halt autark, wir müssen uns selbst behelfen. Wir haben einen Arzt dabei, aber die Möglichkeiten auf See sind einfach begrenzt. Bislang, ich mache Kopf gleich dreimal, ist immer alles letztendlich gut gegangen. Aber das sind so die Momente, die natürlich den Puls höher schlagen lassen, ja, wenn es halt außerhalb des unstrigen normalen Pegels geht. Ja. Ein Sturm, ja, ist, die Jugendlichen finde ich immer gut, die realisieren gar nicht so richtig, aber ein Urvertrauen in uns, also das ist, die finden, die wollen alle Sturm erleben und richtig Wellen und was weiß ich alles so und dann beginnt die Reise und dann haben wir so 2 Meter Welle, 90% sind seekrank und dann ist erstmal der Sturm kein Thema mehr, so dann, da war noch gar kein Sturm, da war ein bisschen mehr Wind so und dann ist das erstmal nicht mehr Thema, das kommt dann im Laufe der Reise wieder und Stürme sind herausfordernd für uns als Crew natürlich, weil wir da maximale Sicherheit halt, also wir bauen uns da, wir führen das entsprechend ein, ja, wir haben auch verschiedene, sage ich mal, Maßnahmen, je nach Schwere des oder Höhe, je nachdem wie stark der Wind weht. Und am Ende ist es halt fast wie ein U-Boot, ja, da ist alles dicht und nur noch diejenigen an Deck, die und eingeklickt mit Gurt und dann kommen halt auch mal Brecher über Deck und die Wellen können halt schon 10 Meter hoch werden. Also dann surft so ein 50 Meter langes Schiff in einer Welle, um das, dass wir mal ein bisschen das so sich ein bisschen vorstellen können. Und die Schüler finden das einfach nur toll, ja, so am Anfang vielleicht nicht so, aber ab Mitte der Reise, wenn sie mehr das Schiff besser kennengelernt haben, sie mehr sich selbst mehr zutrauen, wünschen sie sich das sozusagen. Wir Erwachsenen sind immer froh, wenn es nicht der Fall ist, weil natürlich die Luft dann auch im Schiff sehr schlecht ist. Es gibt nichts Gutes zum Essen. Das hört sich jetzt so doof an, als wenn sich alles ums Essen dreht. Aber da kann man, es wackelt ja, die Küche wackelt ja. Man kann dann, Töpfe sind nur noch halb voll, die sind festgebunden in der Kombüse. Man ist mit Klettergurt in der Kombüse und hakt sich ein, dass man nicht wie Katharina Witt da Schlittschuh fährt. Das ist halt einfach auch ein sehr gefährlicher Ort dann. Ja. Und insofern gab es halt dann schon öfters Verbrennungen, wenn dann so ein Topf umfällt oder der Wasserkocher dann irgendwie, oder sie sich hier festhalten und solche Dinge, ja. Highlights, ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das Grundelement ist, wenn ich die leuchtenden Augen der Jugendlichen sehe, wie stolz sie sind, wenn sie etwas geschafft haben. Und wie sie ja, wie sie aus sich herauswachsen und so ein Vertrauen in sich aufbauen können und zu sich mit ihren Eigenheiten stehen. Sie auch gerade eine sensible Phase, ja, von der entwicklungspsychologisch sind die zwischen 14 und 16 Jahre alt, da ist man auf der Suche nach sich selbst, was möchte ich mal machen, wer bin ich? Und diese Fragen sind ein ganz großes Thema auch während der Reise. Und ich habe immer so das Gefühl, die 10. Klasse ist sehr gut dafür geeignet, weil wir sind gerade dabei, die Tür vom Elternhaus aufzumachen und wir nehmen sie an die Hand und zeigen ihnen einen kleinen Ausschnitt der Welt, der vielleicht ein bisschen größer ist und mit vielen, vielen neuen Situationen, die sie zu Hause nicht hätten, die aber nicht unreflektiert da stehen gelassen werden, sondern begleitet sind durch uns, sodass sie immer einen Puffer haben. Also sie fallen eigentlich immer weich. Und dennoch gibt es Situationen, wo sie halt bestimmte Dinge nicht schaffen, ja, auch ihre Grenze sozusagen wahrnehmen, die natürlich dann nicht so große, Folgen hat, dass gleich was passiert, dass jemand gesundheitlichen Schaden bekommt, aber sie dennoch merken, oh, das hat jetzt aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, oder das klappt so nicht, ja. Aber wie sie da aus sich rauswachsen, also wenn man sie immer sieht, wie sie zu Beginn an Bord gehen und wie sie am Ende von Bord gehen, dann sind das junge, ihre Persönlichkeiten einfach ein bisschen, nennt man das, so schärfen, ja, könnte ich sagen. Also die werden keine neuen Menschen dadurch, aber andere entdecken viele Aspekte in sich, zum Beispiel das Handwerk. Die sind begeistert, auf einmal bauen sie alle Buddelschiffe oder arbeiten im Rig, im Handwerk ganz begeistert mit und merken, das macht mir total Spaß. Ich hatte bisher noch nie die Gelegenheit. Also sie auf dem Weg, sich selbst zu entdecken, zu begleiten und dass sie merken, was in mir steckt, dass sie sich Neues zutrauen, dass sie dann sich Aufgaben stellen, die sie sich am Anfang vielleicht noch nicht zugetraut haben. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass sie so auch ein Vertrauen haben, ich bin nicht alleine, wenn ich das jetzt alleine nicht hinkriege, dass jemand da, der mir hilft. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Beitrag oder Unterstützung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, so ein Urvertrauen in sich selbst zu haben. Das kriege ich schon irgendwie hin. Wenn es nicht Plan A, dann ist es Plan B, Plan C, Plan D. Und ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Es gibt jemanden, der mir hilft und auch um Hilfe zu bitten. Also manche trauen sich das ja auch nicht. Und das machen wir auch. Also da denke ich, und diesen Prozess zu beobachten, das würde ich vielleicht mal, das ist einfach toll. Ja, das kriegt man im normalen schulischen Leben. Ich war ja auch 10 Jahre an der Schule. Geht halt mit, 4 Stunden Mathe und 4 Stunden Sport in einer Klasse, kriegt man das halt nicht so hin, ja, sozusagen. Und das ist schon, man kriegt halt auch die Jugendlichen ganzheitlich mit. Der eine ist halt, der verschläft immer und der andere kann gut kochen. Der eine ist ein super Musiker. Das kriege ich halt als Mathelehrerin sonst nur durch Zufall vielleicht mit. Das ist halt schon auch ein gemeinsames Leben. Es ist eine sehr, sehr intensive Zeit, also muss ich auch komplett drauf einlassen. Ja, das sind schon, die absorbieren schon einen auch so ein bisschen. Mhm. Da muss man sich schon, gerade das Spiel zwischen, also Spiel nicht das Spiel, aber diese Nähe und Distanz, dass ich nicht komplett leer bin nach einer Reise, ja, dass ich da auch noch geben kann, das muss man auch erst lernen, ja, und inzwischen denke ich, kann ich das ganz gut, dass ich da auch viel geben kann, aber auch genau weiß, wann ich mich zurückziehen muss und auch mal Raum für mich brauche. Deshalb für die anderen Erwachsenen, ich versuche sie da zu unterstützen, auf den Fokus drauf zu richten, die dann lospowern und das noch machen und jeden Abend in der Messe mit den Jugendlichen halt Spiele spielen, Das hält man eine Woche durch, oder vielleicht sogar 2 oder vielleicht sogar 2 Monate, aber irgendwann ist der Akku leer, ja, und das ist so, so, das war eigentlich, das ist ein Schatz und sonst, wir haben auch ganz viele lustige Dinge, die dann halt, es entwickelt sich eine eigene Sprache zum Beispiel in diesen 6,5 Monaten, wenn man so lange auf See ist. Dann gibt es natürlich auch viele Pärchen, das 16 ist immer so, inzwischen gibt es immer der Pärchentalk bei mir, dann werden nochmal die Regeln besprochen und da sind dann alle immer ganz neugierig, wann gibt es das Gespräch bei Ruth? Ja, genau. Insofern, ja, eigentlich ein Leben wie in einer Familie mit Grenzen und aber auch, sage ich mal, Flügel geben, dass sie sich entfalten können. So würde ich es zusammenfassen. Ja.
Das ist
Ihre Frage, ich glaube, Ihre Frage nicht ganz beantwortet, weil aber es ist so schwierig, so die eine oder andere Situation festzumachen, weil die das, ja, kann ich nicht eigentlich.
Doch, ich fand, Sie haben das ganz toll beantwortet, weil das ist ja auch eine irre lange Zeit, so für, wenn ich mir immer vorstelle, das ist ja so intensiv, wenn Sie 6,5 Monate mit den Menschen an Bord verbringen. Und das wollte ich jetzt als Zwischenfrage gerne nochmal einschieben. Jetzt haben Sie ja gesagt, die anderen Erwachsenen, das wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja noch nicht. Das heißt also, die anderen Lehrkräfte, die an Bord sind und die Mannschaft, die wechseln immer? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja. Genau, die fahren vielleicht ein- oder zweimal mit, ja, so ein halbes Jahr. Und genau, und dahingehend ist es für die oftmals auch halt neu und ja, und herausfordernd dahingehend, weil man sich mit dem ganzen neuen System, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, neue Rolle, neue Umgebung, neue Leute, sehr eng, ständig wechselnd auch natürlich die Umgebung, ja, wenn man jetzt an Land ist, da muss man sich erstmal drauf einlassen und auch so mit Planungsänderungen umgehen können, mit Flexibilität, weil gerade jetzt haben wir alle das ein bisschen mehr gelernt durch Corona, dass man flexibel sein muss und nicht auf irgendwas bestehen, aber das ist für uns eigentlich Alltag. Ja, wenn jetzt halt ein Sturm kommt, dann können wir den Kurs nicht beibehalten oder wenn in dem einen Land, da vor ein paar Jahren ist auch eine Krankheit ausgebrochen auf so einer Insel, dann sind wir halt nicht auf diese Insel gefahren, sondern auf eine andere. Also das heißt, so dieses Blick oder der Sturm, dann kann man keinen Unterricht halten, weil alle seekrank sind und die Lehrer haben aber jetzt ihren Matheunterricht oder Deutschunterricht vorbereitet, dann findet der halt nicht statt, sondern später und später wieder oder manchmal vielleicht sogar eher, als es geplant ist. Wobei ich finde, dass wir eigentlich, also ich würde sagen, 90% von unseren, das, was wir uns vornehmen, können wir auch umsetzen. Es hört sich jetzt nicht so an, dass jetzt alles Tag für Tag, überhaupt nicht, aber dennoch, also wir sind da schon sehr, sage ich mal, stabil in dem, was wir uns vornehmen, in diesen Gegebenheiten. Aber dennoch muss ich halt bereit sein. Manchmal ergeben sich einfach Chancen, zum Beispiel durch eine neue Insel, wenn ich die anlaufe. Ja. Also dieses Jahr war es besonders herausfordernd, muss ich sagen, weil alle Beteiligten im März haben sich für eine Reise in die Karibik beworben, letzten März. Und dann haben wir sie auch eine Reise ins Ungewisse mitgenommen, weil wir nicht wussten, können wir überhaupt losfahren? Ja, wohin können wir überhaupt? Wohin möchten wir? Wohin trauen wir uns das zu? Und es war tatsächlich erstaunlich, dass alle bei der Stange geblieben sind, sowohl die Teilnehmer als auch die Eltern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, jetzt auf diese wirklich, dieses Mal war es wirklich eine Reise ins Ungewisse. Wir hatten uns dann die Atlantischen Inseln vorgenommen, die Kanaren, Kapverden und Azoren. Und wir wollten nahe an Europa bleiben, um einfach die medizinische Versorgung zu gewährleisten im Falle eines Falles oder auch eben Rückflugmöglichkeiten, weil meine Partner in Übersee, da leben wir in einem Schlaraffenland, muss ich sagen, wie im Umgang mit Corona, auch wenn sich viele Menschen beschweren, die wurden einfach weggesperrt oder sterben halt einfach, ja, weil es die medizinische Versorgung nicht gibt. Also einige Partner sind schon insolvent, die gibt es schon gar nicht mehr in Übersee. Und dahingehend haben wir uns eben dafür entschlossen, jetzt also eher in Europa zu bleiben mit den Kapverden, weil die ganz in der Nähe waren. Und da haben wir uns, mussten wir alles neu erarbeiten und wir haben jetzt auch neue Konzepte, das ist auch eine Ihrer Fragen, ja, neue Konzepte sozusagen, überlegt, wie ich auf jedes neue Land rüberstülpen kann. Also wir hatten jetzt immer Forschertage. Wie gesagt, unser Ansatz ist ja eh, dass wir eine sehr hohe Schüleraktivität haben, auch in den schulischen Belangen. Das heißt, es ist nicht nur, dass der Lehrer vorne steht und doziert. Natürlich gibt es diese Phasen auch des Inputs, aber sehr viel ist es, dass ich das selbst erarbeiten muss. Und zum Beispiel haben wir jetzt in jedem Ländern Forschertage gemacht, wo die Jugendlichen erstmal lernten, wie stelle ich eigentlich eine Forscherfrage, wie gehe ich das Thema dann an und mussten es dann auch irgendwie, also eine Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten, was sie später für die Oberstufe als auch für die Universität, wenn sie dann studieren möchten, ja, benötigen können.
Ja, genau. Schön. Ja, ganz schön vielfältig das Leben, ja, an Bord. Genau. Klar, sie schöpfen aus dem Vollen, ne, und können uns hier gerade mal in ein paar Minuten klein, ja, eingeben. Es ist super spannend. Ich bin ganz gefesselt, Frau Merk. Wenn wir jetzt nochmal, Sie haben gerade schon so anklingen lassen, es gab natürlich eine ganz besondere Reise jetzt, die letzte, aufgrund der aktuellen Lage ja auch rund um den Globus, haben Sie schon gesagt, wo Sie gewesen sind mit Thor Heyerdahl. Wenn Sie nochmal so auf Ihre letzten Reisen zurückschauen, Sie haben vorhin schon mal gesagt, so 60% sind Sie in der Regel in diesen 6,5 Monaten an Bord, 40% eben an Land und das ja in sehr unterschiedlichen Ländern, Inselbereichen etc. Gibt es so ein Ort, ein Land, Landgang, der Ihnen in ganz besonderer Erinnerung geblieben ist, für sich selbst oder verbunden mit Erlebnissen mit den Schülern und Schülerinnen? Gibt es da etwas, was Sie berichten können?
Also jedes Land hatte die eigenen Herausforderungen oder Besonderheiten. Und also wenn ich jetzt Kuba nenne, also Kuba ist, also ich reg mich jedes Mal im Vorfeld auf mit der Organisation. Es ist unglaublich schwierig, es ist ja nach wie vor sozialistisch. Ja, und dahingehend finde ich es immer sehr wertvoll, nochmal in dieses Land zu reisen, vor allem auch für die Jugendlichen, dass die mal so ein System auch kennenlernen. Also im Sinne von politischer Bildung unglaublich wertvoll, aber die Vorbereitung jedes Mal, denke ich, nächstes Mal mache ich es nicht mehr so, weil es so anstrengend ist und na gut, aber bis jetzt hat es geklappt. Letztes Jahr waren wir eben nicht da. Aber da ist es sehr besonders, dass sie dieses System kennenlernen. Wir haben ganz viel Austausch mit Gleichaltrigen. Wir haben eine Partnerschule dort, wo sie Zeit lang verbringen können. Und dann erfahren sich auch die ganze junge kommunistische Partei etc. Wer wird dann Mitglied, wer wird nicht Mitglied? Welche Aufstiegschancen habe ich? Welche Regularien gibt es? Ja, was bedeutet Planwirtschaft zum Beispiel? Wieso bestimmt der Staat so viel? Und da, das würde ich sagen, ist ein besonderes Land nach wie vor, auch von hoher Armut geprägt. Ja, durch den, das, also die USA wurde da ist leider auch sehr stark mit damit involviert, weil ja das Embargo da nach wie vor sehr stark, sage ich mal, die auch die Entwicklung auf Kuba hindert. Und so wird auch die USA anders durchleuchtet. Also sehr stark politische Bildung, würde ich sagen, was auf Kuba stattfindet. Und die Menschen sind so unglaublich lebensfroh und machen aus ihrer Situation das Beste. Und das ist schon, würde ich sagen, ein was ganz Besonderes und sehr wertvoll. Vor allem die Menschen, die mit dem, wie die mit dem System umgehen, wie sie vielleicht ihren Weg gefunden haben, da zu leben. Ja, das andere ist zum Beispiel ganz besonders Panama. Da gibt es noch indigene Bevölkerungsgruppen, die 5 Stück, die dort, da leben wir auch in 2 eine gewisse Zeit lang. Und auch da diese Problematik von indigenen Bevölkerungsgruppen kennen, sondern zum einen, sage ich mal, den Regenwald, als auch die Bedrohung des Regenwaldes leben wir hautnah mit, was halt bei uns dann hier als schöne Möbel irgendwo stehen, ja, oder aus welchen Gründen auch immer abgeholzt wird. Und das ist ja ein großes Thema, aber wir leben das hautnah mit, diese ganze Abholzung. Auch Chiquita zum Beispiel hat da seine Plantagen. Die indigenen Bevölkerung sind da Arbeiter auf diesen Plantagen. Der Arbeitsschutz ist anders als bei uns. Also so hingehend ist da auch Panama einfach jetzt durch den dadurch, dass wir da auch die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen kennenlernen und wie, also wir hatten auch Austausch mit der Industrie- und Handelskammer zum Beispiel mit sehr, sage ich mal, eher reicheren Menschen, ja, die jetzt in Panama City in einem Penthouse irgendwie wohnen und daneben wohnen halt, gibt es halt die Slums mehr oder weniger und wir wohnen mit denen dann in Holzhütten, das ist alles ein Land, ja, wir wohnen dann in auf Holzhütten oder so Bambushütten, wo halt die Kakerlaken nur noch durchlaufen. Also das, denke ich, ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung für Jugendliche aus Europa. Einfach mal zu sehen, Mensch, geht's uns gut? Auch wenn ich immer schimpfe, mein neues Smartphone oder so, wie egal das eigentlich ist. Ja, das denke ich, ist auch was Besonderes. Also dieses Jahr waren es zum Beispiel, was so ein bisschen vergleichbar war, die Kapverden, auch sehr arm. Unheimlich vielfältig, sehr arm, so unglaublich gastfreundlich, das war enorm, dass wir da erleben durften mit Händen und Füßen, weil die auch so ein Kreol besser sprechen als jetzt Portugiesisch. Ja. ja, das weitet so ein bisschen den Horizont und lässt auch die, so ein bisschen so meinen Lebensstandard, unsere Kultur mit anderen vergleichen. Und dann hoffe ich zumindest, dass sie dann auch ein bisschen sehen, uns geht es eigentlich ziemlich gut, egal wie schlecht es uns oder eigentlich geht, aber wir leben eigentlich dahingehend im Paradies. Supermarkt in Kuba, ja, das sind halt, wenn wir Glück haben, gibt es eine Sorte Kekse, wenn wir Glück haben. Mhm. Und der ist halt so groß wie, was weiß ich, wie so ein kleiner Tante-Emma-Laden, schon der super tolle Supermarkt. Und ja, dann gucken sie auch erstmal, sagen, jetzt gehen wir mal shoppen. Das ist dann immer, wenn sie überhaupt einen Laden finden, also dann ist das schon ein bisschen anders, ja, so. Also. Ja, da gibt es, jede Insel hat so die, seine Besonderheiten. Ja, auch die Kanaren oder die Azoren, wunderschön, mitten im Atlantik vulkanisch, unheimlich gastfreundlich auch die Bewohner. Also jetzt dieses Jahr war es zum Beispiel so, wir machen das so, wir mussten dann 5 Tage, ich nenne es jetzt so, selbst organisieren, mit Zelt und Kocher losziehen und von A nach B und halt zu Fuß oder hat nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Mussten die Jugendlichen selbst planen und dann, was sie dann erzählt haben am Ende, also sie haben alle überlebt, die waren in der Wildnis ausgesetzt, also Proviantplanung selbst, ja, und dann sozusagen halt sich da auch mit den Einheimischen auseinanderzusetzen, weil auch die Handys, bei uns ist ja auch so, die Handys werden eingesammelt, also auch während der Reise nur zu bestimmten Zeiten ausgegeben, dass ich mich im Hier und Jetzt befinde und eher die persönlichen Kontakt als jetzt nur alles übers Handy nachzuschauen, sondern ich muss mich mit denen als persönlich auseinandersetzen. Und dann stehen so 10 verschlammte, durchnässte Jugendliche vor Türen und klopfen da an und fragen, wo sie übernachten können. Dann sagt er, ja, gegenüber, da baue ich gerade, da könnt ihr in das Haus rein. Und dann kam noch der Bürgermeister mit Käse und Brot an und hat die noch versorgt und sagt, ja, merkt euch das, wenn bei euch mal jemand an die Tür klopft und was möchte, dass ihr da, also solche Dinge, ja, so ich, also es ist einfach eine Schule fürs Leben, glaube ich, Reisen bildet, wie Goethe schon sagte, und wir verknüpfen das halt noch mit Unterricht, dass sozusagen das nicht nur so stehen bleibt, sondern wenn wir halt dann durch eine Kaffeeplantage laufen, ja, dann ist halt Kaffeethema, wie wird der angebaut, wo kommt der her, und das eben jetzt auch mit der Schüleraktivierung, die Schüler bereiten das vor. Das heißt, ich weiß, wir gehen durch eine Kaffeeplantage, dann gibt es vorher halt Referatsthemen, wo die Jugendlichen dann vorbereiten müssen und sie als Experte die Themen den anderen weiterbringen. Also das ist Teilhabe. Auch wieder ein kleiner Teilhabe, genau, ein kleiner Aspekt davon. Ja, so. Also sehr stark involviert in den ganzen Prozess.
Sie haben jetzt ja schon irre viel erlebt und auch gesehen, wie sich die Jugendlichen verändern. Und auch sich selber, ja, von der ursprünglichen Gymnasiallehrkraft zu jemandem ganz, ganz anderen geworden sind. Meine Frage ist jetzt, können Sie sich vorstellen, in den normalen Schuldienst zurückzukehren? Und darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn Sie sich überlegen, wie sieht denn die Lehrkraft der Zukunft für Sie aus? Jetzt mal ab von irgendeiner Altersklasse und mal ab von der Thor Heyerdahl. Das, was Sie erlebt haben, was Sie den Jugendlichen mitgeben, weil Sie haben das ja verändert. Es ist ja nicht mehr klassisch so, wie die Schule funktioniert. Was leiten Sie ab? Wie sollte die Lehrperson der Zukunft aussehen? Was ist da wichtig?
Wie war Ihre erste Frage nochmal?
Ob Sie nochmal in den Schuldienst zurückkehren würden.
Also wenn ich in den Schuldienst zurückgehe, hätte ich schon Vorteile. Ich hätte geregelte Ferien und deutlich weniger Arbeit. Also es wäre einfach entspannter und deutlich weniger Verantwortung. Vielleicht später mal, aktuell würde ich sagen, noch nicht. Also wie gesagt, ich hatte ja die Chance, meine Dissertation nicht nur fürs Regal zu schreiben, sondern wirklich, dass dieses Projekt oder dieses Konzept, was ich entwickeln habe, auch Realität geworden ist. Und das natürlich sehe ich auch als unheimliches Privileg an, dies durchführen zu dürfen. Insofern, vorerst würde ich mal sagen, nein, aber man darf ja im Leben nie was ausschließen, wer weiß, was kommt. Ja, so. Und darum würde ich das per se jetzt mal nicht ausschließen, aber meine Pläne gehen nicht dahingehend, sagen wir mal so. Und die Lehrkraft der Zukunft, also ich bin jemand, ich mag es immer nicht so, wenn ich mich selbst hervorhebe oder Projekte hervorhebe und das andere schlecht macht. Das ist immer so ein bisschen einfach, finde ich. Ja, die können das nicht, weil ich finde, dass dass die Schule an sich in unserem System ein Privileg ist. Und es ist hart erarbeitet, dass jeder zur Schule gehen darf. Und natürlich gibt es immer Aspekte, wie auch bei unserem Konzept, die ich verbessern kann, ja, die vielleicht nicht rundlaufen, aber man muss es erstmal schaffen, für solche Massen Bildung zu ermöglichen, einem System, das dich trägt, wo der Staat unterstützt. Und das finde ich eine herausragende Leistung. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Auch in Ländern, wo wir unterwegs sind, ist das nicht der Fall. Also die Analphabetenquote so hoch, dass die Kinder einfach nicht lesen. Die müssen dann einfach arbeiten, ja. Und das ist sozusagen, also das möchte ich mal voranstellen, weil das finde ich ganz wichtig. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Und jetzt in Corona-Zeit ist ja das Tolle, dass unsere Schüler, die so gesättigt sind oder Jugendliche, die wollen auf einmal wieder in die Schule gehen. Ja, ist das nicht großartig? Finde ich großartig. Wir werden angefragt bei Tohaya, da wir haben auch im Sommer so Reisen, Summer School Englisch zum Beispiel, die ich eben auch konzipiert habe und betreue, also halt Wortsprache Englisch mit Englischunterricht und auch so Science. Ja, wir wollen mehr Unterricht machen von den Schülern. Ja, und das ist, also denke ich mal, ja, also diese Wertschätzung diesem System gegenüber, das finde ich einfach wichtig. So. Die Lehrkraft der Zukunft, ich glaube, es hat sich schon einiges getan in der Lehrerausbildung. Zu meiner Zeit war das noch nicht so, würde ich sagen. Ich habe das jetzt einfach in den letzten 20 Jahren halt selbst erlebt, vielleicht mich auch weiter durch meine Konzepte, meine Erfahrungen natürlich weiterentwickelt und sehe Dinge jetzt anders wie vielleicht vor 20 Jahren. Also die grundlegende Sache persönlich, was ich sehr wichtig finde, ist, man muss den Schüler ernst nehmen in seinen Belangen. Ja, das ist grundlegend. Das hat mich auch schon immer in Lehrerzimmern gestört, wenn dann immer gesprochen wird, der gehört da jetzt aber nicht ans Gymnasium, weil der kann das und das nicht. Und da habe ich mich dann, diese geringe Wertschätzung gegenüber dem Jugendlichen, der natürlich jetzt, er ist jetzt so, wie er ist, aus welchen Gründen auch immer, die wir meistens gar nicht durchdringen in dieser Vielfalt. Also ihn ernst nehmen, ihn wertschätzend behandeln, Möglichkeiten zur Entfaltung geben, weil das gibt's auch in der normalen Schule. Ich kann den auch fördern. Das habe ich auch. Ich habe ja 5 Jahre ein anderes Projekt geleitet, war dann wieder an der Schule und habe viele dieser Ideen der Selbstverantwortung ganzheitlich damit eingebracht. Wie zum Beispiel, also es gibt ja diese Wandertage und so weiter. Also Schülermitverwaltung gibt es auch. Also sich das Engagement, den Jugendlichen die Chance zu geben, Schule mitzugestalten. Teilhabe, ist immer wieder bei Teilhabe. Und das geht. Und es gibt es auch schon an vielen Orten. Ja. Die Lehrkräfte, habe ich das Gefühl, und was vielleicht ein bisschen dagegen steht, ist, dass oftmals die ganzen Regularien, zum Beispiel bei Gestaltung eines Wandertags, wenn ich da so ein Sicherheitskonzept aufstellen muss, weil ich jetzt halt durch den Wald gehen möchte und da kommt vielleicht bei mir ist das selbst mir passiert, wo dann, ich hatte einen Wandertag gewonnen mit meiner Klasse, dann hatten wir 2, dann wollte ich mit denen zelten und bis ich erst die Eltern überzeugt habe, dass die da mal zelten dürfen und dann mit dem Fahrrad dahin fahren und dann auch noch das Brot von gestern essen sollen und nicht nur von heute. Also das heißt, es ist schon auch die Gesellschaft mitverantwortlich. Wo geht die Reise hin? Ja, und wenn natürlich in der Schule an Land sind, die haben die Eltern einen wesentlichen Einfluss auf ihre Kinder. Und wenn ich muss die da abholen, wo sie stehen, und dann kann ich sie auch mit begleiten. Aber ich muss die Eltern auch ins Boot holen und sagen, wir wollen diese Reise gehen. Sie sollen sich eben entfalten können. Sie sollen Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, es soll alleine zur Schule gehen und nicht jeden Tag hingefahren werden, weil da gibt's einen Fahrradweg. Der ist jetzt 5 Kilometer lang. Der ist super. Ja, da kann der auch mit dem Fahrrad hinfahren und vielleicht seine kleinere Schwester noch mitnehmen. Das passiert ja. Also die werden ja ganz oft in Watte gepackt, ja, die Jugendlichen, wo gar nichts mehr sie auch die Chance haben, sich zu entdecken, sich zu entfalten, an ihre Grenzen zu gehen. Und das, glaube ich, ist eher, und da ist die Schule natürlich, kann einen Beitrag dazu leisten. Und ich finde, das kann jede einzelne, ich halte also auch die Lehrperson, also ich finde Digitalisierung gut und schön und heute wichtiger denn je in dieser Zeit. Aber die Lehrperson ist in meinen Augen nicht ersetzbar, weil sie sozusagen die Persönlichkeit des Einzelnen stärken kann und sozusagen auch den Mut haben muss, vielleicht ein bisschen aus diesen starren Regularien mal vielleicht mal nach rechts und links ein bisschen auszubrechen. Es ist mehr möglich, als man denkt. Das habe ich Ihre Frage, glaube ich, auch nicht ganz so beantwortet. Ich finde auch, dass jeder Lehrer sollte mal in seiner Ausbildung an einem Internat gehen, um mit den Schülern gemeinsam zu leben. Weil das steigert, ich glaube, diese Wertschätzung kommt vielleicht, wenn man später mal eigene Kinder hat, dann sieht man, oh, was beschäftigt der sich eigentlich in seiner Freizeit oder was ist es gerade Liebeskummer oder was weiß ich alles, was da ist. Und als junge Lehrkraft an der Schule weiß ich das ja nicht, da habe ich keine Kinder. Und deswegen finde ich einen Internatsaufenthalt oder so Projekte, wo man mit den Jugendlichen auch gemeinsam lebt, um die Bedürfnisse einfach mal wahrzunehmen, sehr wertvoll. Was nicht heißt, dass man den Lehrplan komplett ändern muss, sondern dass da auch Wissen vermittelt wird. Das geht gemeinsam. Ja, das spricht dem nicht entgegen, dass ich nur auf die Persönlichkeit schauen muss, sondern Bildung ist halt auch ein ganzheitlicher Prozess und nicht nur das Fachwissen, ja.
Ja, danke für Ihre umfassende Beantwortung. Und wir beide können die echte, gelebte, erfahrbare Wertschätzung tatsächlich also total nachempfinden. Und ich glaube auch, das hat unfassbar viel Potenzial, denn damit begegnet man sich auch neu. Liebe Frau Merk, an dieser Stelle von Herzen vielen, vielen Dank, dass Sie uns so mitgenommen haben auf diese wirklich super, super spannende Wortzeit und auch Landgänge durften wir so ein bisschen mit eintauchen. Also mir hat es ganz, ganz viel Freude gemacht und ich bin sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auf unserem Podcast ja auch irgendwie ganz, ganz viele innere Bilder gerade in sich tragen und davon ist ja auch vieles übersetzbar hier an Land in unsere Schule, in welchen Räumen auch immer sie stattfinden mag. Also an dieser Stelle von Herzen von mir danke und ich gebe jetzt nochmal ab an dich, Silvia, für den kleinen Abschluss unserer heutigen Session.
Ja, vielen Dank, Frau Merk. Ich fand das auch total spannend, auch wenn Sie manchmal den Eindruck hatten, dass Sie unsere Fragen nicht so beantwortet haben, finde ich doch, Sie haben das super gemacht, weil das sind ja Ihre Antworten. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ganz wichtig, in den Smart Notes findet ihr auch den Link zur Webseite und es gibt dort auch einen ganz tollen Blog, den die Jugendlichen immer schreiben, wenn die an Bord sind. Und so können wir alle ab Oktober spätestens nochmal mit auf Reisen gehen, weil man ist dann live dabei. Ne, es schreiben immer unterschiedliche Jugendliche und dann auch von Delfinsichtungen und was es da alles gibt. Das finde ich auch nochmal eine tolle Gelegenheit, da so ein bisschen mit auf Reise zu gehen, auch aus der Ferne. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass wir es geschafft haben, zusammenzufinden. Wie gesagt, wir hatten es ein paar Mal versucht und als die Frau Merk mit ihrer Mannschaft auf den Kap Verden war, da waren wir bereit, wir drei, aber die Technik war es nicht. Und so gab es immer mal wieder Herausforderungen und deshalb ist es umso wertvoller, dass es jetzt geklappt hat. Wer Fragen hat zum Klassenzimmer untersegeln, darf uns gerne eine Mail schreiben an info@lehrhelden.com oder sich direkt auch an das Projekt wenden. Die Frau Merk bzw. das Team freut sich sicherlich sehr, dass es noch mehr Bewerbung gibt von Lehrkräften oder auch von Schülern und Schülerinnen. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne und tschüss.
Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.